Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute wollen wir uns über die nächste Computergeneration unterhalten. Und die heißt zum Beispiel Quantencomputer. Es wird ein wilder Ritt, es wird ein Ritt, der in vielen Bereichen vielleicht ein bisschen unverständlich ist. Aber schauen wir einfach mal, was wir da hinbekommen. Wir werden diesen Podcast, und wenn ich von wir spreche, stelle ich doch erstmal meinen Gast vor. Es ist Dr. Jan Götz. Hallo Jan, erstmal.
Ja, hallo, ich freue mich.
Jan, du bist von Hause aus Physiker und CEO und Co-Founder von IQM, einem Unternehmen, was Quantencomputer, ich hätte jetzt fast gesagt, zusammenbastelt, aber herstellt. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, wie kamst du auf die Idee, sowas zu tun?
Ja, vielleicht ist das mit dem Zusammenbasteln und mit dem Herstellen da auch ein ganz guter Einstieg.
Ich wollte es jetzt nicht respektierlich sein, das war jetzt nicht mein Ziel.
Nein, aber ich, wie gesagt, ich habe einen Hintergrund aus der Physik und hatte ursprünglich den Plan, eine wissenschaftliche Karriere zu verfolgen und habe eben in verschiedenen Physiklaboren Quantencomputer schon zusammengebastelt. Man kann das schon so sagen, weil das ist normalerweise das, was in den Physiklaboren auf Universitätsseite passiert. Man macht Dinge normalerweise einmal, man versucht irgendwie rauszufinden, wie es grundsätzlich funktioniert. Aber als Physiker hat man dann nicht sehr viel Freude daran, das so zu machen, dass man es wirklich produzieren kann, sondern wenn man einmal gezeigt hat, dass es geht, dann ist man eigentlich als Physiker zufrieden und dann geht man der nächsten Aufgabe entgegen und sagt, okay, jetzt zeigen wir, dass etwas anderes auch funktioniert. Das heißt, in diesen Physiklaboren, wenn man da mal in eins reingeht, dann sieht das schon eher aus wie zusammenbasteln. Da benutzt man Kabelbinder und vielleicht Klebeband auch mal und so. Wohingegen wir jetzt mit der Firma, die ich gegründet habe, natürlich den Anspruch haben, dass wir Quantencomputer industriell herstellen. Und da geht es natürlich dann um eine gewisse Produktreife, da geht es um Produktion, da geht es um Qualität, Reproduzierbarkeit und so weiter. Und das sind schon zwei unterschiedliche Mindsets, die man zum einen in der Grundlagenforschung hat, wo man Dinge zum ersten Mal tut, wirklich komplett neue Gebiete ausforscht und schaut, was denn überhaupt möglich ist. Und dann, wenn man es versucht, in den Markt zu bringen, zu einer Marktreife, wo man Dinge versucht, mit hoher Qualität reproduzierbar herzustellen. Und das sind, glaube ich, so die beiden Dinge, die da passiert sind. Ich habe halt angefangen, Physik zu studieren, dann promoviert und dann weiter mich, sag ich mal, auf der wissenschaftlichen Laufbahn nach oben bewegt. Aber irgendwann dann entschieden, dass Quantencomputer zu bauen eigentlich sehr viel mehr Industrie-Know-how benötigt. Und wir dann gesagt haben, Industrie-Know-how ist eigentlich nicht das, was man in Universitäten aufbaut, sondern eben in einer Firma. Und dann haben wir gesagt, der beste Weg, Quantencomputer zu bauen, ist wirklich eine Firma zu gründen. Und das haben wir dann eben getan.
Wozu, bevor wir dazu kommen, was das überhaupt ist, wozu brauchst du das überhaupt? Warum neigen sich die normalen Computer langsam aber sicher so ihrem Ende zu? Was ist das Problem?
Das Problem ist, und das ist natürlich auch gleichzeitig das Gute, ist, dass der Mensch sehr wissbegierig ist. Und wir stellen uns nicht damit zufrieden, dass wenn wir irgendwann mal für ein Problem eine Antwort haben, dass wir dann sagen, okay, jetzt haben wir die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir wissen alles. Es gab mal so eine Zeit auch in der Physik, wo gesagt wurde, ja, eigentlich lohnt es sich gar nicht mehr, Physik zu studieren, weil in 10 bis 20 Jahren ist eh alles erforscht. Das war vielleicht so vor 100 Jahren.
Das ist noch gar nicht
so
lange her, ne? Das ist irgendwie so 100, 150 Jahre her.
Genau,
ne?
So ungefähr 100 Jahre her. Aber das ist natürlich nicht richtig, sondern sobald wir etwas Neues rausgefunden haben, dann fragen wir als Menschen, oh, aber warum ist das denn so? Kann man das noch besser verstehen? Kann man das noch genauer verstehen? Und dann kommt man relativ schnell in eine Komplexität der Probleme, die unsere Computer heutzutage nicht mehr lösen können. Und da gab es einen relativ bekannten Physiker, Richard Feynman, auch Nobelpreisträger, der hat 1980 diesen, zumindest in der Community, bekannten Satz gesagt, die Welt ist nicht klassisch, also gehorcht nicht klassischer Physik, verdammt, sondern tief im Inneren gehorcht die Quantenphysik. Das heißt, wenn wir die Welt tief im Inneren berechnen wollen, dann benutzen wir besser Systeme, die auch auf der Quantenphysik beruhen, um das zu simulieren sozusagen. Und das war in den frühen 80er Jahren, und das war so ein bisschen die Geburtsstunde des Gedanken an einen Quantencomputer, an eine Rechenmaschine, die auf quantenmechanischer Natur beruht um Dinge zu berechnen. Und das war damals ganz wissenschaftlich getrieben. Heutzutage wissen wir, oh, wenn wir so eine Maschine hätten, dann könnte die uns auch in vielen Problemen des Alltags helfen, die so kompliziert sind, dass wir sie mit unseren derzeitigen Computern nie lösen werden können.
Ich dachte aber auch, dass die derzeitigen Computer sozusagen so ein bisschen an ihr Ende gelangen, weil einfach die Anzahl der Transistoren, die sich so auf einem Quadratzentimeter oder sowas bewegt, mittlerweile einfach zu groß wird. Oder habe ich mich da getäuscht?
Das hängt schon ein bisschen damit zusammen. Also im Prinzip, wenn wir einen Prozessor bauen und wir wollen die Rechenleistung verdoppeln, von diesem Prozessor, ein herkömmlicher Prozessor, wie er im Laptop oder sonst irgendeinem Computer drin ist, dann muss der Prozessor doppelt so viele Transistoren haben, ungefähr. Das heißt, wir müssen, um doppelt so viel rechnen zu können oder doppelt so schnell rechnen zu können, müssen wir doppelt so viele Transistoren haben. Und das bringt uns natürlich irgendwann ein Problem, weil selbst die stärksten Rechner, die wir haben heutzutage, also sogenannte Hochleistungsrechner, die füllen ganze Gebäude voll. Also da sind wirklich Schränke voll mit Computern, ganze Gebäude, mehrere Stockwerke teilweise voll mit Computern, die eben diese komplexen Probleme rechnen und die verbrauchen dann auch locker 10, 20, 30 Megawatt an Leistung. Also das sind wirklich Leistungsfresser. Und da kommen wir durchaus an unsere Grenzen. Wir können nicht einfach immer weiter verdoppeln, weil wenn man sich das vorstellt, um da die Rechenleistung von so einem Hochleistungsrechenzentrum zu verdoppeln, müssten wir noch eins daneben setzen und noch eins daneben setzen. Und das ist einfach nicht skalierbar. Das heißt, wir müssen eine andere Art und Weise finden zu rechnen, wo eben die Rechenleistung irgendwie besser skaliert, nennen wir das. Und Quantencomputing ist eben eine dieser Möglichkeiten, wo die Rechenleistung exponentiell wachsen kann. Das heißt nicht, ich muss nicht den Prozessor verdoppeln, sondern ein Quantentransistor, ein sogenanntes Qubit, mit dem wir rechnen, was ich hinzufüge, kann in dem Sinne dann die Rechenleistung schon verdoppeln.
Dann lass uns mal über diese Welt des Allerkleinsten, also diese Quantenwelt einfach mal sprechen. Da gibt es so zwei Begriffe, die ganz wichtig sind, nämlich die der Superposition und die der Verschränkung. Lass uns mit der Superposition anfangen. Du hast eben schon einen bekannten Physiker genannt. Lass uns über einen zweiten reden, nämlich über Erwin Schrödinger, der sich... Ich sage schon gleich, es kommt niemand zu Schaden, der sich das Gedankenexperiment von Schrödingers Katze ausgedacht hat. Das kennt vielleicht sogar der eine oder andere. Magst du das gerade mal beschreiben?
Genau, also Schrödingers Katze war einer der Versuche, uns die Quantenphysik, uns jetzt der Gesellschaft, Leute, die nicht in Quantenphysik eine fundierte Ausbildung haben, zu erklären. Das grundsätzliche Problem ist, dass wir als Menschen, wir lernen durch Beobachtung. Also wenn wir als kleines Kind an die heiße Herdplatte fassen, dann wissen wir, dass es was gibt wie Wärmeleitung und dass wir das besser nicht tun sollten, weil heiß dann uns Schmerzen verursacht. Ähnlich gibt es diese Geschichte von Newton, der unterm Baum saß, dem der Apfel auf den Kopf gefallen ist und der sich dann quasi die Gravitation überlegt hat, so erzählt man sich. Also wir sind in einer Welt und wir beobachten und daraus lernen wir. Das Problem ist eben, dass die Quantenwelt für uns als Menschen nicht zugänglich ist. Die können wir als normaler Mensch nicht beobachten, es sei denn, wir bauen ganz besondere Mikroskope oder andere Maschinen, um da reingucken zu können. Und darum fällt es uns so schwer, das zu verstehen, weil das eben keine Naturphänomene sind, die wir beobachten, sondern da müssen wir Analogien schaffen. Und diese Analogien, die sind nie natürlich komplett zutreffend, aber Schrödingers Katze ist eine dieser Analogien, wo Schrödinger versucht hat, uns die Welt der Quantenphysik zu erklären, in dem speziellen Fall die Superposition. Superposition heißt hier im Prinzip die Überlagerung von verschiedenen Zuständen. Also in dem Fall
versucht doch erstmal nochmal bitte das Experiment als solches.
Ja, da komme ich jetzt. Genau. Genau, also die Überlagerung von zwei Zuständen. Jetzt in diesem Experiment war es die Überlagerung der Katze, die in einer Box ist. Also man muss sich das so vorstellen, man hat eine Katze in eine Box gesperrt und hat neben der Katze ein radioaktives Material angebracht. Und Radioaktivität, das kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zerfallen. Wenn das zerfällt, dann ist das giftig und dann stirbt die Katze. So, wenn wir jetzt die Klappe zumachen und nicht reingucken, dann wissen wir nicht, ob die Katze tot oder lebendig ist, weil wir wissen nicht, ob das radioaktive Material jetzt schon zerfallen ist oder nicht.
Das heißt, als jemand, der sozusagen normal denkt und nicht in dieser Quantenwelt denkt, ist für mich diese Katze, also wie gesagt, man kann in diese Box sich reingucken, entweder tot oder lebendig, richtig?
Genau, und in der Quantenwelt, das ist eben das Faszinierende, ist sie in einem Überlagerungszustand. Das heißt, sie ist gleichzeitig tot und lebendig. Und das ist eben das, wo unsere Vorstellung aufhört. Und natürlich bei Katzen werden wir das nie beobachten, weil das sind makroskopische Gebilde. Da sind so viele Atome drin, dass wir diese Quantenphänomene nicht beobachten. Wenn man das Experiment mit einem einzelnen Teilchen machen würde, also ein einzelnes Atom in so eine Box sperren würde, dann kann man das durchaus beobachten. Mit ganz speziellen Maschinen kann man sehen, wie diese Teilchen wirklich in Überlagerungszuständen sind, aus zum Beispiel gleichzeitig rechts und links. Also wenn man sich jetzt zwei Orte vorstellt, kann ein Teilchen gleichzeitig rechts und links sein.
Und gilt das sozusagen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit? Also ist diese Katze mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit tot und lebendig? Und kann sie dann zum Beispiel für zu 80% tot und für 20% lebendig sein? Oder was ist damit genau gemeint?
Das ist genau der Fall. Also was jetzt passiert in so einem quantenmechanischen Experiment, ist, dass wenn ich nicht hingucke, dann weiß ich nur wahrscheinlich, mit 80% Wahrscheinlichkeit zum Beispiel, ist die Katze tot. Wenn ich jetzt die Box aufmache, wenn ich also beobachte, dann sehe ich natürlich, ob die Katze tot oder lebendig ist. Wir nennen das dann eine projizierende Messung. Also dadurch, dass ich gucke, zwinge ich die Katze, sich zu entscheiden, bin ich tot oder lebendig. Wenn ich jetzt das Experiment 100, also mit, wenn ich 100 Boxen hätte mit 100 Katzen und sage, ach, aufgrund des Experiments ist es eine 80% Wahrscheinlichkeit, und dann würde ich alle 100 Boxen öffnen, dann wären 80% der Katzen tot und 20% lebendig. Das heißt, Quantenphysik ist eine probabilistische Wissenschaft, wo ein Experiment einmal machen, hilft mir nichts. Da kriege ich relativ wenig Wissen durch raus. Ich muss immer das Experiment sehr, sehr oft wiederholen und dann kriege ich eben so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und sehe, okay, die Katze war 80 Mal tot, 20 Mal lebendig. Das heißt, mit 80% Wahrscheinlichkeit war sie in diesem Quantenzustand.
Also was, glaube ich, nochmal ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass mit diesem Öffnen des Deckels und dem Reingucken passiert dort was, nicht wahr? Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
Genau, das ist jetzt genau der Punkt, wo, sag ich mal, die Analogie nicht mehr hundertprozentig passt, weil die Katze natürlich nicht merkt, oh, jetzt guckt jemand, jetzt muss ich mich entscheiden in unserer klassischen Welt. Aber ein einzelnes Atom, was gefangen ist in einer Box, wenn ich gucke, dann muss da Licht auf das Atom kommen, um die Information wieder rauszutragen. Da muss quasi ein Lichtteilchen muss mit dem Atom wechselwirken, damit diese Information aus der Box wieder rauskommt. Und diese Wechselwirkung zwischen dem Lichtteilchen und dem Atom, das ist das, wo wirklich die Messung dann stattfindet, wo sich das Atom entscheiden muss, war ich jetzt rechts oder links. Und das heißt, das Messen ist eine Operation, es ist nicht passiv. Oft stellen wir uns das so vor, dass wenn wir etwas messen, dass das passiv ist und ich nur Informationen rausnehme aus dem System. Aber eigentlich der Messvorgang an sich ist eine aktive Operation, wo ich in das physikalische System eingreife. Das heißt, gucken in dem Sinne beeinflusst den Quantenzustand.
Das hört sich sehr erstaunlich an, wenn du sagst, wenn du dort reinguckst, wenn du das misst, dann entscheidet sich das Atom oder das Teilchen. Kann sich ja gar nicht entscheiden.
Kann sich nicht entscheiden.
Das hört sich so nach einem bewussten Vorgang an.
Ja, und da kommt man wirklich dann in die Philosophie natürlich rein. Also es gibt das wirklich, dieses sogenannte, sehr berühmte Doppelspaltexperiment. Man schießt also ein einzelnes Elektron auf eine Platte mit zwei Schlitzen drin und schaut, was dahinter passiert. Und hat also einen Schirm hinter dem Doppelspalt und schaut, wo ist das Elektron jetzt rechts oder links durchgeflogen. Und wenn ich keinen Detektor in diese beiden Schlitze baue, dann sehe ich hinter, also auf dem Schirm sehe ich dann ein Überlagerungsmuster, also so wiederkehrende Muster. Sobald ich einen Detektor in einen der Schlitze baue, um zu gucken, ob das Elektron jetzt rechts oder links durchgeflogen ist, ist dieses Überlagerungsmuster weg und ich sehe nur noch einen Punkt, das Elektron ist zum Beispiel rechts durchgeflogen. Also die Teilchen wissen, ob in einem der Schlitze ein Detektor war oder nicht und ändern dementsprechend ihr Verhalten. Klar, das ist jetzt kein Bewusstsein, so wie wir uns das als Mensch vorstellen, aber die Teilchen ändern schon ihr Verhalten, je nachdem, ob sie gemessen werden oder nicht.
Verstehe ich natürlich alles nicht. Das lasse ich einfach mal so stehen. Aber nochmal eine Frage zur Katze von Erwin Schrödinger. Wie viel Positionen, wenn ich mal diese Sache mit Leben und Tod annehme, wie viel unterschiedliche Positionen kann sie denn einnehmen überhaupt?
Also die Katze jetzt in dem Sinne zwei, tot und lebendig, weil das Experiment so designt ist. Ich kann mir aber in der Physik natürlich auch andere Systeme vorstellen, wo es noch einen anderen Zustand gäbe. Also jetzt wieder mit dem Atom in der Box kann es auch in drei Positionen gleichzeitig sein. Was wir jetzt aber sagen, ist natürlich, dass die Systeme können sich auch in einem Zwischenzustand befinden. Also dieser Überlagerungszustand, dieser quantenmechanische Zustand ist wirklich ein Zwischenzustand irgendwo dazwischen. Und das ist das eben, wo unsere Vorstellung aufhört, dieses gleichzeitig tot und lebendig sein. Und wie viel Prozent bin ich denn tot und wie viel Prozent bin ich lebendig? Das gibt es natürlich in unserer klassischen Welt nicht, aber in der Quantenphysik schon.
Aber wie viele unterschiedliche dieser Zwischenpositionen gibt es denn? Kann ich die zählen oder kann ich die gar nicht zählen?
Nein, das ist ein kontinuierlicher Zustand. Die sind quasi unendlich, weil die, wie auf einem Zahlenstrahl zwischen 0 und 1 habe ich quasi alle Möglichkeiten dazwischen.
Okay. Lass uns über den nächsten Begriff, der mindestens ebenso unverständlich ist, sprechen, nämlich den Begriff der Verschränkung. Was ist damit genau gemeint?
Ja, Verschränkung geht jetzt noch einen Schritt weiter. Verschränkung hat die Superposition oder die Überlagerung als Grundlage. Also ich muss zumindest das schon mal ein quantenmechanisches Zustand in einem Überlagerungszustand präpariert haben. Damit fangen wir mal an als Annahme. Und jetzt das Interessante ist, wenn ich zwei solche Teilchen zum Beispiel habe, dann teilen die sich das Wissen. Das ist, da gibt es ganz bekannte Experimente in den Südseeinseln, wo Lichtteilchen geschossen werden. Es gibt eine Quelle und es gibt zwei Zielinseln. Und ein Teilchen wird nach rechts geschossen, auf die rechte Insel, und das andere Teilchen wird auf die linke Insel geschossen. Und ich habe die, wenn ich die kreiere, habe ich die miteinander verschränkt. Das heißt, die teilen ihr Wissen hundertprozentig. Beide Teilchen wissen ganz genau, was das andere Teilchen gerade macht. Immer und überall. Und jetzt fliegen die beiden Teilchen los. Das eine Teilchen fliegt auf die rechte Insel und das andere Teilchen fliegt auf die linke Insel. Und da habe ich Detektoren aufgebaut. Und was die Teilchen wissen ist, sie können, wenn das eine Teilchen, sage ich mal, nach oben zeigt, das hat so einen Pfeil, sage ich mal, angeheftet, wenn das eine Teilchen nach oben zeigt, dann muss das andere Teilchen nach unten zeigen und andersrum. Wenn das andere Teilchen nach oben zeigt, muss das andere Teilchen nach unten zeigen. Es können nicht beide in die gleiche Richtung zeigen.
Wenn das eine Teilchen rot ist, muss das andere Teilchen grün sein.
Oder grün, genau. So kann man sich das auch vorstellen. Also die haben zwei Eigenschaften und es können nicht beide rot sein oder nicht beide grün. Und das Interessante jetzt ist, wenn ich auf der einen Seite, wenn das Teilchen da ankommt und ich da messe, es ist ein rotes Teilchen, dann ist das andere auf jeden Fall grün. Das heißt, die haben die Information instantan da quasi miteinander geteilt. Albert Einstein hat das damals spukhafte Fernwirkung genannt, weil er sich das auch nicht erklären konnte so richtig, wie das sein kann, dass zwei Teilchen dieses Wissen miteinander teilen, auch wenn sie wirklich hunderte Kilometer voneinander entfernt sind, dann instantan die Kommunikation rübergeht. Und das kann man also wirklich experimentell zeigen, dass auf dem Weg dahin ist es unklar, welches rot ist und welches grün. Aber sobald ich messe und das eine rot ist, weiß das andere, okay, ich werde jetzt grün sein. Und das ist eben etwas, was ja fundamental sehr, sehr interessant ist von der Physik her, was wir aber vielleicht später dann auch sehen werden, was wir benutzen können zum Rechnen. Weil diese Korrelationen, die sich da ausbilden, wenn das eine rot ist, muss das andere grün sein, da kann ich eine Logik drauf aufbauen, eine mathematische Logik, und damit kann ich am Ende des Tages auch rechnen.
Es gab doch mal von Einstein so die Idee, dass nichts schneller sein kann als das Licht, und wir bewegen uns jetzt hier nicht in einem Bereich, wo wir sagen, das gilt irgendwie von der einen Insel zur anderen Insel, sondern das können ja auch irgendwie, die Teilchen können ja auch 10.000 Lichtjahre voneinander entfernt sein oder wie weit auch immer. Und es bleibt trotzdem dabei, dass das eine etwas über das andere weiß und das sofort dann auch sagen kann. Verstößt es denn nicht gegen die Idee, dass nichts schneller sein kann als das Licht?
Nein, verstößt es nicht, weil die Information, wenn ich das jetzt von der einen Insel zur anderen bringen will, da muss ich ja immer noch, sage ich mal, einen Agenten haben, der rüberfährt sozusagen, und der muss immer noch der Lichtgeschwindigkeit gehorchen. Grundsätzlich ist es auch so, dass diese Verschränkung eigentlich, also dieser Begriff, man hat zwei Teilchen, ist dann eigentlich schon fast falsch, weil sobald die verschränkt sind, muss ich mir das als eine Entität sozusagen vorstellen. Natürlich sind es immer noch in dem Sinne zwei Teilchen, aber wir hatten eben Schrödinger hat die Wellenfunktion dann da ins Spiel gebracht, die teilen die gleiche Wellenfunktion, also das ist eigentlich die gleiche Entität, die sich einfach nur in zwei Richtungen, wie eine Welle in zwei Richtungen ausbreitet.
Einstein war ja über diese Verschränkungen, geisterhafte Fernwirkung, wie er das genannt hat, jetzt nicht wirklich happy, oder? Also er war ja kein Fan davon.
Nein, und das ist ja auch das Schöne an der Wissenschaft, dass man da auch kontrovers diskutieren kann, bis es belegt ist. Also man kann natürlich Dinge mathematisch beweisen, theoretische Konzepte, aber am Ende der Königsweg ist natürlich, sie auch experimentell zu zeigen. Und Einstein konnte sich das eigentlich nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und er konnte sich, glaube ich, auch nicht vorstellen, dass seine Theorien jemals in dem Maße experimentell verifiziert werden und dann am Ende des Tages jetzt auch schon genutzt werden, wie wir das heutzutage tun. Und das ist halt das Schöne an der Wissenschaft, dass in der Frühphase von Ideen kann da kontrovers drüber diskutiert werden. Und das gab es ja auch schon viel früher, dass sich Wissenschaftler damals Briefe geschrieben haben und darüber diskutiert haben, wie jetzt das Weltbild aussieht und ob die Sonne im Mittelpunkt ist oder die Erde und was weiß ich was mit Kopernikus und so. Und das gab es und gibt es immer, dass gewisse Theorien kontrovers diskutiert werden, solange bis sie widerlegt werden, mathematisch bewiesen oder dann natürlich im Experiment auch gezeigt werden, dass es wirklich so ist.
Wir haben jetzt über zwei Begriffe gesprochen, nämlich Superposition und Verschränkungen. Kannst du dir das vorstellen oder wie gehst du damit um?
Ich
habe ja manchmal das Gefühl, ich habe da irgendwie so einen Alzheimer. Ich finde die Themen total interessant und dann lese ich was drüber und dann gucke ich mir das irgendwie eine Zeit später wieder an und denke mir, wow, ist das toll, verstanden habe ich es bisher immer noch nicht.
Ja, ich glaube, es gibt da zwei Zugangsebenen und auf der mathematischen Seite, wenn man da einen Zugang zu findet, das ist eben das Schöne, wenn man Physik studiert hat, dann hat man halt diesen mathematischen Zugang. Das heißt, ich weiß sehr genau, wie die Formeln aussehen und mathematisch macht das alles wirklich Sinn. Wo man dann eben ins Philosophische kommt und wo wir das uns als Menschen nicht mehr so vorstellen können, ist, wenn wir eben diese Bilder benutzen und sagen, okay, da ist jetzt die Katze, die ist tot und lebendig. Das kann ich mir natürlich auch nicht vorstellen. Und weil es ja auch eben nicht so ist. Schrödingers Katze beschreibt nicht die Wirklichkeit. Es ist eine Analogie, die uns der Quantenphysik näher bringen will, aber sie bringt uns nicht ganz bis zur Quantenphysik hin. Ich glaube, die Quantenphysik kann man sich wirklich nur am Ende des Tages, wenn man sie vollumgänglich verstehen will, mathematisch zugänglich machen und sagen, okay, das sind da die mathematischen Vorgänge und tief im Inneren wird das schon so sein. Aber sich das wirklich genau zu überlegen, jetzt wie das ist mit den Teilchen und welches jetzt wo ist, das ist auch für mich eine Herausforderung.
Wo endet denn sozusagen die Quantenwelt und wo fängt denn die Welt an, die wir kennen und die wir so erleben? Oder ist der Mond nur deswegen da, weil ich ihn gerade angucke?
Ja, das ist eine schöne Frage. Auch da gibt es schöne Geschichten, sogenannte Messparadoxon oder so. Also wenn ich jetzt diese Messung, die ich eben genannt habe, also ich habe ein Teilchen in einer Box und ich messe, in welchem Zustand es ist, dann ist das Teilchen natürlich in einem Quantenzustand. Und im Prinzip dieser Messvorgang ist auch eine Art Verschränkung. Wenn ich messe, da kommt dieses Lichtteilchen an, mit dem ich messe, und die verschränken sich in dem Zustand da miteinander. Und dann fliegt das Lichtteilchen wieder zurück, um die Information weiterzugeben. Ist also mit dem Atom verschränkt und geht dann in irgendeinen Detektor und der kriegt die Information. Dann kann man sich die Frage stellen, ist der Detektor jetzt noch Teil des Quantensystems oder schon nicht mehr? Und dann gibt es einen Doktoranden, der guckt sich das Display von dem Detektor an. Und da kann man sich die Frage stellen, ja, ist jetzt der Doktorand auch noch Teil des Quantenzustands oder nicht? Und dann geht der Doktorand zum Professor und erzählt ihm, oh, das und das war der Zustand. Dann kann man sich die Frage stellen, ist jetzt der Professor auch noch Teil des Quantenzustands oder nicht? Da gibt es keine klare Antwort unbedingt. Und da merkt man kommt da auch wieder ins Philosophieren, wo die Quantenphysik wirklich aufhört und wo unsere klassische Physik anfängt. Das ist manchmal nicht so ganz klar definiert.
So, also wir haben jetzt über Superposition und über Verschränkungen gesprochen. Was hat das bitte mit Quantencomputern zu tun?
Ja, die Verbindung ist, wie ich eben schon angedeutet habe, dass man mit diesen Zuständen, rot oder grün hatten wir eben, man könnte ja auch sagen, rot ist 1 und grün ist eine 0, dann kommt man schon wieder sehr, sehr schnell an einen Computer. Ein Computer rechnet mit Einsen und Nullen, das wissen die meisten. Und das ist eben genau die Verbindung hier. Das sind diese Bits, genau. Also ein Bit kann in einem Zustand 1 oder 0 sein. Meine Quantenzustände können in zwei oder mehreren Zuständen sein oder in allen Zwischenzuständen. Also der gemeinsame Nenner ist, dass ich Systeme habe, die in gewissen Zuständen habe. Und auf diese Zustände kann ich Operationen, sogenannte Gatter, anwenden. Also bei einem Computer kann ich Gatter anwenden und so implementiere ich meinen Algorithmus.
Kannst du mir den Gatter nochmal kurz erklären, bitte?
Also ein Gatter könnte zum Beispiel ein sogenannter Bitflip sein. Also ich fange mit meinem Bit in dem Zustand 0 an Und mein Algorithmus sagt mir, ich brauche aber eine 1 und dann mache ich einen Bitflip und gehe von dem 0 in den 1-Zustand, indem ich da einen Spannungspuls anlege oder so. Das ist ein Gatter und da kann ich jetzt, ich kann mir verschiedenste Gatter, das wäre jetzt ein Invertierungsgatter zum Beispiel, und da kann ich mir noch ganz viele andere Gatter überlegen. Aber es sind im Prinzip Operationen, die ich anwende auf den Bits, um meinen Algorithmus zu implementieren. Und das Schöne ist eben, dass wir die Quantenphysik mittlerweile so gut verstehen, dass wir nicht nur beobachten können. Also ich kann nicht nur sagen, mein Teilchen war rot oder grün, sondern ich kann eben auch manipulieren. Ich kann jetzt ganz gezielt meinem Teilchen sagen, du sollst deinen Zustand ändern. Von rot nach grün oder in einen Überlagerungszustand dazwischen. Und das Schöne ist, dass man daraus, wenn man jetzt ganz, ganz viele solcher Quantenzustände hat, dass man daraus einen Prozessor bauen kann, indem man ganz viele dieser Quantenzustände zum Beispiel auf einen Chip bringt, kann ich mehr gleich dazu erzählen, wie wir das tun, und die dann miteinander wechselwirken lassen und dann wirklich Algorithmen darauf laufen lassen, ganz ähnlich wie wir das bei einem Computerprozessor tun, wo wir ganz viele Bits auf einem Prozessor haben und da Anwendungen, Gatteroperationen ausführen, um einen Algorithmus laufen zu lassen.
So, und warum ist jetzt ein, vielleicht kannst du gleich nochmal erzählen, wie das genau geht, aber warum ist jetzt ein Quantencomputer, warum ist dessen mögliche Leistung so groß?
Weil er einer anderen Logik folgt, eben der Quantenphysik, während Bits einer sogenannten Boolesche Algebra, nennt man das, Einsen und Nullen, folgt. Und ein Quantencomputer ist jetzt auch nicht für alle Probleme viel schneller als ein herkömmlicher Rechner, sondern es kommt wirklich aufs Problem an, also zwei Zahlen zu addieren zum Beispiel. Das funktioniert nicht schneller, wenn ich einen Quantencomputer benutzen würde. Aber gewisse komplexe mathematische Probleme zu lösen, da kann ein Quantencomputer eben deutlich schneller sein als ein herkömmlicher Rechner, weil die Logik, die er verwendet, sehr viel näher liegt an der Logik des Problems, also wie das Problem aufgebaut ist strukturell. Einfach mal ein Beispiel kann ich hier nennen, um das vielleicht ein bisschen anschaulicher zu machen. Wenn ich einen LKW mit Kisten beladen will, mit Post, also sag ich mal, ein Post-LKW mit Paketen und ich will den so voll wie möglich machen, aber die Pakete haben alle eine andere Größe und so weiter. Da muss ich natürlich wissen, was ist der optimale Weg, alle diese Pakete in diesen LKW zu bringen, weil ich kann mit dem größten anfangen oder mit dem kleinsten und so weiter, so eine Art Tetris. Und das ist eine sehr, sehr komplexe Aufgabe. Und das ist eine Aufgabe, wo ein herkömmlicher Rechner, wenn ich das Problem verdoppel, eben exponentiell mehr Rechenzeit für bräuchte, wohingegen das für einen Quantencomputer nicht der Fall ist. Der kann das eben dann sehr viel schneller lösen. Und das liegt einfach daran, dass die Problemstellung, die mathematische Logik, genau die ist, die auch der Quantencomputer benutzt.
Also, um das nochmal ein bisschen zu verstehen, der normale Computer würde ja in der Tat sozusagen jeden Weg, den man da gehen kann, und jedes Paket und seine Reihenfolge extra berechnen, nicht wahr?
Genau, der müsste alle Zustände nacheinander irgendwie ausprobieren und schauen, was der beste ist.
Genau, und beim Quantencomputer ist es nicht so. Vielleicht kannst du nochmal erklären, warum das beim Quantencomputer nicht so ist und warum er deswegen schneller ist.
Das liegt genau an diesen zwei Phänomenen, die wir jetzt besprochen haben, Überlagerung und Superposition. Es ist auch wieder nur eine Analogie, die ich jetzt nenne. Es ist nicht hundertprozentig die Art und Weise, wie er es macht, aber man kann sich das schon so vorstellen, dass ein Quantencomputer alle diese Möglichkeiten mehr oder weniger parallel ausprobiert und dann bei der richtigen Möglichkeit ein starkes Signal zeigt. Also in dem Sinne parallelisiert er das Problem. Das heißt, er probiert alle Möglichkeiten, die Kisten reinzubringen, mehr oder weniger parallel aus, wohingegen der herkömmliche Rechner die nacheinander ausführt. Und bei einem Quantencomputer ist es dann eben so, dass nur die richtige Lösung ein Signal bringt und dann weiß ich, okay, das muss die Lösung sein.
Gut, so, und das ist abhängig von den Quantenbits, richtig? Oder von der Anzahl der Quantenbits. Das heißt, wenn ich so einen Quantenbit hätte, nur, dann würde mir das nicht so richtig viel nützen, richtig?
Genau, also jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, ein Bit oder ein Quantenbit könnte sein, eine Kiste muss mit der grünen Seite nach oben reingeschoben werden. Wenn ich jetzt zwei hätte, dann könnte ich damit vielleicht schon zwei Kisten repräsentieren und so weiter. Das ist jetzt, da hakt ein bisschen die Analogie, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Also je mehr Quantenbits ich habe, desto mehr Kisten, desto größer kann der LKW sein oder desto mehr Kisten kann das Problem beinhalten.
Wo stehen wir denn im Moment, was die Anzahl der Quantenbits angeht? Mit wie viel wird denn da heute gerechnet?
Im Moment sind wir so irgendwo zwischen, sage ich mal, 10 und 100. Das ist so, wo die meisten Forschungsgruppen, aber auch Firmen arbeiten, also zwischen 10 und 100 Quantenbits, wobei man da ein bisschen aufpassen muss, weil die Anzahl der Quantenbits hier nicht die einzige Metrik ist, die zählt. Ich könnte mir zum, also ein weiteres, eine weitere Eigenschaft, die hier wichtig ist, ist, wie lange lebt Information in so einem Quantenbit, weil das ist die Hauptherausforderung, dass im Moment die Lebenszeit dieser Quantenbits noch sehr, sehr kurz ist und ich darum relativ wenig noch damit berechnen kann, relativ wenig dieser Gatteroperationen ausführen kann. Also ein Computer mit sehr, sehr vielen Quantenbits, die aber alle nur extrem kurz leben, damit kann ich auch nichts anfangen, weil ich dann nur zwei oder drei Gatteroperationen ausführen kann. Wohingegen ein Computer mit nur ein oder zwei Quantenbits, wo ich sehr, sehr viele Operationen ausführen kann, hilft mir auch nicht weiter. Das heißt, was ich hier optimieren muss, ist die Anzahl der Quantenbits und die Lebensdauer der Quantenbits.
Also was die, reden wir nochmal kurz, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, über die Lebensdauer der Quantenbits. Was ja damit gemeint ist, und bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, ist ja, um mal wieder auf die Blackbox von Schrödinger zurückzukommen, die Zeit, die ich habe, um in diese Box reinzuschauen, richtig?
Genau, also ich präpariere die Box, aber dann schaue ich erstmal nicht rein, weil ich will ja das Quantensystem in Ruhe lassen, weil messen würde es ja beeinflussen. Aber irgendwann muss ich mich ja entscheiden, jetzt gucke ich rein, jetzt will ich wissen, was Sache ist. Wenn in der Zeit die Information innerhalb der Box schon total verwaschen wurde, weil halt viel Rauschen da ist oder so, dann bringt mir das auch nichts, weil dann messe ich nur Rauschen. Das heißt, ich muss die Box öffnen, bevor die Information durch mein Rauschen zerstört wurde. Und das ist genau diese Lebenszeit, die wir meinen. Wie lange kann ich das Quantensystem rechnen lassen, bevor ich die Box öffne und reinschaue?
Und warum ist es so schwer, diese Lebensdauer, von der wir gerade sprechen? Und damit würde ja, gewagte Aussage, diese Superposition sozusagen zusammenbrechen, richtig? Und ich würde mir wieder
Genau.
angucken, was passiert denn da? Warum ist es so schwierig, diese Lebensdauer nicht ver- oder warum kann ich die nicht verlängern?
Man kann sie schon verlängern, und das ist das, wo auch alle, sag ich mal, in der Community drauf hinarbeiten. Aber es ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe. Aber die
Warum ist sie so
Lebensdauer
anspruchsvoll?
ist so anspruchsvoll, weil da sehr, sehr viele Disziplinen zusammenkommen. Also Quantenphysik haben wir jetzt schon viel drüber geredet. Man muss natürlich Quantenphysik tief im Inneren verstehen, wenn ich so einen Computer designe und auslege. Dann brauche ich aber auch Leute mit Halbleiterwissen, weil am Ende des Tages sind es schon Chips, die wir herstellen und die Quantenbits werden auf dem Chip implementiert. Das heißt, ich muss Leute wissen, die sich mit Prozesstechnik und Halbleiterfertigung auskennen. Dann, um das anzusteuern und auszulesen, kriegen wir Mikrowellentechnik, Hochfrequenztechnik. Das heißt, ich brauche Elektrotechniker mit einer sehr, sehr fundierten Ahnung von Hochfrequenztechnik und so weiter. Und dann gibt es noch viele andere Dinge und das muss alles zusammenarbeiten. Das ist ein sehr, sehr komplexes System, eine sehr, sehr komplexe Maschine, die wir da bauen. Und das bringt uns wieder zurück zu dem, was ich ganz am Anfang erzählt habe. Am Anfang haben das eben alles Physiker im Labor gemacht und da ein bisschen rumgebastelt sozusagen und geschaut, können wir überhaupt so eine Maschine bauen? Wo wir jetzt sind, wir sind jetzt bei einem Punkt angekommen, wo wir wissen, wir können solche Maschinen bauen, Proof of Concept, aber wie können wir die Maschinen bauen mit einer sehr, sehr hohen Qualität? Das heißt, dass diese Lebensdauer eben sehr, sehr lang ist. Und da müssen wir diese ganzen Disziplinen zusammen an den Tisch bringen, und die müssen zusammenarbeiten, System Engineering machen. Und natürlich wollen wir am Ende des Tages auch ein Produkt daraus bauen. Das heißt, die Kosten müssen im Rahmen gehalten werden und so weiter. Und das ist eben eine sehr komplexe Aufgabe.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, versucht man im Moment die Lebensdauer dieser Superposition aufrechtzuerhalten, indem man zum Beispiel in sehr tiefe Temperaturen geht, richtig?
Das ist eine der Maßnahmen. Also die Lebensdauer kann durch viele physikalische Prozesse verringert werden. Und eine ist eben durch Strahlung. Ich habe das eben schon angedeutet, wenn wir den Zustand eines Atoms messen wollen, dann muss da ein Lichtteilchen hinfliegen, um quasi zu fragen, in welchem Zustand bist du und wieder zurückzufliegen. Wenn ich jetzt ein Atom in eine Box sperre, dann hat die Box eine endliche Temperatur. Und das bringt uns zurück zum Beispiel der Heizplatte, die ich vorher hatte auf dem Herd. Wenn ich meine Hand über eine Heizplatte halte, dann muss ich die Platte gar nicht berühren. Die muss ich nur so leicht darüber halten auf der Herdplatte. Dann spüre ich schon, oh, da ist was heiß. Das ist Wärmestrahlung. Das heißt, das Atom in der Box, das spürt genau diese Wärmestrahlung. Und aus diesem Grund müssen wir die Boxen oder bei uns die Chips dann extrem tief runterkühlen, damit einfach überhaupt keine Wärmestrahlung mehr da ist, die zum Atom hinfliegen kann und in dem Sinne auch fragen kann, hey, in welchem Zustand bist du eigentlich?
Wie tief ist denn tief, was Temperatur angeht?
In unserem Fall sind das jetzt wenigste tausendstel Grad über dem absoluten Nullpunkt. Einfach nur, um das ein bisschen auch ins Verhältnis zu setzen. Unser Universum ist 4 Grad ungefähr über dem absoluten Nullpunkt.
Also um das nochmal zu verstehen, es gibt in der Tat, was die Temperatur nach unten angeht, eine Grenze, die wir nicht überschreiten können sozusagen, wo es nicht mehr tiefer geht. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir so schlechte Geräte haben, sondern das ist einfach als solches von der Natur, vom lieben Gott, von wem auch immer definiert, richtig?
Genau, dieser absolute Nullpunkt, das ist eben genau diese Grenze. Da wissen wir physikalisch, egal wie viel Geld wir aufwenden wollen und was für Maschinen wir bauen würden, da kommen wir nicht drunter. Aber wir können uns asymptotisch annähern. In dem Sinne ist das das, was wir tun. Also wir gehen da eben ein paar tausendstel Grad über den absoluten Nullpunkt. Also das ist wirklich deutlich kälter als irgendwo im Universum, wo es ungefähr 4 Grad über dem absoluten Nullpunkt hat.
Ich habe jetzt verstanden, welche Aufgaben ich mit so einem Quantencomputer verstehen kann. Und ich habe auch verstanden, dass ich mit einem Quantencomputer nicht alle Rechenpositionen oder Rechenüberlegungen lösen kann. Und das heißt, es wird wahrscheinlich auf eine Welt hinauslaufen, wo wir sowohl mit Quantencomputern rechnen als auch mit normalen Computern, richtig?
Das ist richtig. Also wir kennen das heutzutage schon ein bisschen aus der künstlichen Intelligenz und die Algorithmen, die da gerechnet werden. Da ist es so, dass diese Algorithmen, die laufen besonders gut auf Grafikprozessoren. Und was da gemacht wird, ist, man hat ein Problem und wenn ich dann an diesen KI-Algorithmus komme in meinem Problem, dann wird der ausgelagert auf einen Cluster an Grafikprozessoren. Die berechnen mir dann das Ergebnis aus und dann rechnet der normale Rechner weiter. Genauso kann man sich das mit Quantencomputern vorstellen. Ich habe ein großes Problem. Irgendwo in diesem Problem ist ein sehr komplexes, kleineres Problem versteckt. Das läuft sehr, sehr gut auf einem Quantencomputer. Das heißt, mein herkömmlicher Rechner, der bereitet alles vor, kommt irgendwann zu diesem sehr, sehr komplexen Problem und schiebt das dann auf den Quantencomputer. Der berechnet die Lösung, gibt die Antwort zurück an den herkömmlichen Rechner und der macht dann weiter mit der Problemlösung des Gesamtproblems.
Wie ist es denn mit Aufgaben, die heute schon schwierig zu lösen sind, so im Bereich Sicherheit? Über Quantencomputer werden diese Dinge ja relativ einfach zu knacken sein, oder nicht?
Ja, das ist dieses ganze Thema Sicherheit oder auch Verschlüsselung. Das ist eigentlich das Thema, was Quantencomputing groß gemacht hat. Das war so in den frühen 90er Jahren. Da gab es einen Wissenschaftler, Peter Shor, der hat einen Algorithmus entwickelt, der heute nach ihm benannt ist, mit dem man unser derzeitiges Verschlüsselungssystem knacken kann, wenn man einen hochskalierten Quantencomputer hätte. Also nicht mit den Computern, die wir heutzutage haben, aber vielleicht in 5 bis 10 Jahren oder so von heute. Und das ist natürlich etwas, was die diversen Regierungen und Dienste hat aufforschen lassen, warum dann sehr, sehr viel Geld seit Beginn der 90er Jahre in die Forschung von Quantencomputern geflossen ist. Am Anfang eben erst in die, Universitätsgruppen in den USA, Europa, mittlerweile auch sehr stark in China, weil natürlich alle gesagt haben, oh, derjenige, der zuerst den Quantencomputer hat, der unser Verschlüsselungssystem brechen kann, der hat natürlich strategisch einen wahnsinnigen Vorteil gegenüber allen anderen. Und das hat diesen Wettlauf getriggert. Und innerhalb dieses Wettlaufs haben wir dann verstanden, dass dieses Verschlüsselungsproblem nicht das einzige ist, was wir mit einem Quantencomputer lösen können, sondern dass es eben auch sehr, sehr viel mehr andere gibt aus dem Bereich der Materialforschung, Optimierungsprobleme, das war dieses Paketladen, also jegliche Art von Optimierungsprobleme könnten es sein, aber auch viele andere. Das heißt, es hat alles angefangen mit diesem Wettlauf, das Verschlüsselungsproblem zu lösen, aber mittlerweile sind eben ganze Industrien davon betroffen und viele, viele große Firmen bauen gerade auch ihre Quantenteams auf, um sicherzustellen, dass wenn die Quantencomputer mal da sind, groß skalierbar, dass dann diese Firmen eben auch gut darauf vorbereitet sind und nicht da ein bisschen, sag ich mal, überrascht werden von der neuen Technologie.
Ich würde nochmal verstehen wollen, wie man jetzt wirklich mit einem Quantencomputer rechnet. Kannst du das nochmal bitte kurz erklären? Weil an mir ist es irgendwie jetzt gerade vorbeigeraucht.
Okay, also ich habe einen Prozessor, ähnlich wie in einem normalen Computer auch. Und der Unterschied ist, dass in diesem Prozessor sind eben keine klassischen Bits, sondern viele Quantenbits, und die können alle miteinander reden, und die kann ich auch von draußen adressieren. Also ich kann da Gatteroperationen auf diesen Prozessor anwenden. Das heißt, was ich mache, ich präpariere diesen Prozessor. Am Anfang sage ich, alle Quantenbits seid bitte im Zustand 0. Und dann sind die alle brav im Zustand 0. Und dann fange ich eben an, Gatteroperationen auszuführen, also meinen Algorithmus laufen zu lassen. Dann, wenn der Algorithmus durchgelaufen ist, dann messe ich alle diese Quantenbits aus. Das heißt, ich gehe zu jedem Einzelnen hin und frage, in welchem Zustand bist du? Und dann geben die mir eine Antwort. Und dann habe ich, sage ich mal, die Verteilung. Und das hatten wir am Anfang schon besprochen. Einmal das machen hilft nicht, sondern ich muss das dann sehr, sehr oft wiederholen. Und dann kriege ich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, welches Quantenbit mit welcher Wahrscheinlichkeit in welchem Zustand war. Und das ist dann ein Ergebnis, was ich nutzen kann, als Resultat meines Algorithmuses gewertet zu werden.
Das heißt also, wir reden jetzt nicht mehr davon, dass ich ein exaktes Ergebnis rausbekomme, sondern wir reden von einer Wahrscheinlichkeit, und da, wo der Wahrscheinlichkeitsanzeiger sozusagen am höchsten ausschlägt, ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass das Ergebnis stimmt. Das Ergebnis dort das Richtige ist, richtig?
Genau. Also das ist das, was ich versucht habe, mit diesen Boxen und dieser Parallelisierung anzudeuten. Also das Ergebnis, was da das Signal bringt, wo es am höchsten ausschlägt, das ist dann das, wie die Boxen am besten in den LKW passen.
Also wir reden in dieser Quantenwelt von Wahrscheinlichkeiten und Zufällen, richtig?
Ja, ob man es Zufälle nennt, das ist vielleicht wieder dann ein bisschen Philosophie. Aber wir reden von Wahrscheinlichkeiten, weil an sich ist das schon ein deterministischer Prozess. Ein Zufall in dem Sinne wäre, wenn ein Rauschen von außen käme und mein eines Quantenbit irgendwie beeinflusst hätte.
Ich meinte damit jetzt, ich wollte jetzt gar keine philosophische Diskussion anstoßen, aber wir reden nicht mehr von einem Treffer, also 3 plus 3 gleich 6, sondern wir reden von Wahrscheinlichkeiten. Und bei der Zahl 6, wenn ich da einen Quantencomputer ranlassen würde, wäre der Ausschlag eben am größten.
Ja, das ist richtig, genau.
Vielleicht kannst du mal ein Beispiel nennen, wo wir im Moment mit den normalen Computern nicht weiterkommen, wie viel Zeit es dort für ein Problem, um ein Problem zu lösen gibt, braucht, und wie schnell im Gegensatz dazu ein Quantencomputer ist oder wäre.
Also wir hatten ja eben schon das Verschlüsselungsproblem angesprochen. Wir sagen ja heutzutage, unsere Schlüssel sind sicher, weil eben die Zeitskalen, die man bräuchte, selbst mit den besten Rechnern, um unsere derzeitigen Verschlüsselungssysteme zu lösen, das können dann locker Millionen von Jahre oder so sein. Und dann sagen wir, kein Mensch will ein paar Millionen Jahre warten. Darum sind die sicher. Aber grundsätzlich natürlich könnte man schon, wenn man lange genug rechnet, da hinkommen. Und mit einem Quantencomputer könnte das vielleicht in Minuten passieren. Und das sind im Prinzip die Probleme, um die es hier geht. Also ein anderes, vielleicht mit einem etwas positiveren Anwendungsfall, sind eben die Chemie- und Materialwissenschaften. Also wir kommen gerade alle aus einer Pandemie raus und haben, glaube ich, festgestellt, wie wichtig es ist, dass gewisse Medikamente schnell entwickelt werden können. Aber unsere Entwicklungsprozesse für neue Medikamente können locker normalerweise ja noch viele Jahre dauern und müssen oft im Labor, müssen da auch Dinge ausprobiert werden, weil wir eben die Wirkstoffe nicht sauber simulieren können. Also die Modelle sind zu komplex und würden auch da Millionen von Jahren brauchen auf großen Rechnern. Und da ist eben dann auch die Hoffnung, dass die mit Quantencomputern in einem Rahmen von Minuten oder Stunden gelöst werden könnten.
Wenn ich sagen würde, Jan, also ein Quantencomputer finde ich schon doll, ich kaufe einen bei dir. Was müsste ich denn da auf den Tisch legen? Oder, also, gib mir mal eine Größenordnung, bitte.
Das kommt ein bisschen darauf an, was für einen Computer man haben will. Also, wir als Firma, wir arbeiten mit einer Technologie-Roadmap, ähnlich wie Halbleiterfirmen auch. Das heißt, jedes Jahr bringen wir eine neue Prozessorgeneration raus. Und unsere, sag ich, zukünftigen Prozessorgenerationen, die Flagship-Generationen, die sind natürlich deutlich kostspieliger als jetzt einen Quantencomputer zu kaufen, sag ich mal, aus der letzten Generation vom letzten
Jahr. Nehmen wir mal letzte Generation, ja, ich muss genau. Da jetzt nicht so up-to-date sein.
Genau, aber trotzdem ist man da immer noch, selbst bei den, sag ich mal, kleinsten Computern mit 5 Qubits oder so, die wir haben, ist man immer noch in einem Millionenbereich, den man da heutzutage bündigen will, weil das eben Rechenmaschinen sind. Also man muss sich das schon vorstellen wie eine Maschine, die in einem Raum steht. Manche kennen vielleicht noch Bilder aus den 50er, 60er Jahren, wo sogenannte Computer, also damals haben wir Menschen Computer genannt, das waren meistens Frauen, die Kabel in so größeren Maschinen hin und her gesteckt haben. Ungefähr so sieht das heutzutage noch bei uns aus. Also wir haben eine 3x3 Meter große Maschine mit Kühltechnik, mit Mikrowellentechnik und so weiter, die dann so einen kleinen Raum füllt. Und das ist insgesamt der Quantencomputer. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Technologie und Know-how drin. Und das kostet eben allein schon an, sag ich mal, die Materialkosten sind schon ziemlich signifikant für so eine Maschine.
Würde denn meine Stromrechnung irgendwie durch die Decke gehen? Wahrscheinlich, weil Kühlung in diesem Bereich ist ja jetzt nicht so ganz mit wenig Strom erreichbar, oder?
Genau, also diese Maschinen, die verbrauchen so ein paar Kilowatt an Leistung, was natürlich erstmal viel ist verglichen mit einem Laptop-Computer. Aber wir müssen das eben vergleichen mit diesen Hochleistungsrechenzentren. Und da hatte ich ja vorhin schon erwähnt, die brauchen ungefähr 10, 20 Megawatt. Das heißt, da ist man natürlich deutlich geringer, was den Stromverbrauch angeht.
Lieber Jan, ich will nicht sagen, dass ich das Thema verstanden habe, aber auch nicht annähernd verstanden habe, aber trotzdem bedanke ich mich sehr, sehr für deine Insights.
Ja, danke, es hat Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte zumindest ein bisschen Licht ins Dunkle der Quantenphysik bringen.
Ja, vielleicht muss man sich das Ding auch, den Podcast auch 2-3 Mal anhören, vielleicht versteht man dann so ein bisschen was, aber genau. Also, vielen Dank für dich.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.